Ja, das wird das Thema sein heute Vormittag. Ostern hat ein Ziel, das Lamm Gottes in der Offenbarung. Das ist es, was mich so bewegt eigentlich, dass wir das Lamm Gottes, auf welcher bereits die Propheten unzählige Male hingewiesen haben, denken wir nur mal an Jesaja Kapitel 53 oder auch all die unzähligen Opferlämmer im Alten Testament oder schlussendlich der letzte und größte Prophet, der auftrat. Wer war das? Johannes der Täufer, der dann auf Jesus hinwies und sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und mich fasziniert es, dass wir nun dieses Lamm als das Lamm, sogar als das geschlachtete Lamm, in der Offenbarung, also nach seiner Himmelfahrt, in der Offenbarung wiedersehen. Warum ist das so wichtig? Worin liegt die Deutung dieser Tatsache, dass wir ausgerechnet immer wieder mit dem Lamm in der Offenbarung konfrontiert werden? Ganz einfach darin, Jesu Werk hat ewige Gültigkeit. Er bleibt das Lamm Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles, was er vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, bleibt bestehen. Er ist der Garant. Er ist der Vollender. Er ist der Erfüller der gesamten Heilsgeschichte Gottes. Und das wird nie aufhören. Also das zeigt uns, dass Golgatha seine bleibenden Auswirkungen hat für die Zukunft. Ich habe für heute Morgen drei Hauptpunkte auf dem Herzen in Bezug auf das Lamm Gottes. Der erste Hauptpunkt, das Lamm und die sieben Siegel. Der zweite Hauptpunkt dann, das Lamm und die 144.000 Versiegelten aus den 12 Stämmen Israels. Und der dritte Hauptpunkt, das Lied Mose und des Lammes. Warum gibt es das in der Bibel? Diese beiden Lieder im letzten Buch des Wortes Gottes, das Lied Mose und des Lammes. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, das Lamm und die sieben Siegel, und wir lesen dazu aus Offenbarung Kapitel 5, Vers 1 bis 7. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig gefunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und wir sehen ja dann im weiteren Verlauf, wie das Lamm Gottes ein Siegel nach dem anderen entfesselt. Und dann kommt die letzte Etappe der Heilsgeschichte, der Weltgeschichte ins Rollen. Stellen wir uns doch jetzt einmal folgende Situation vor. Der Himmel. Sagen wir es so, die heilige Gegenwart Gottes im Zentrum des Himmels. Der, der immer schon da war. Und um die Gegenwart Gottes versammelt, ist die ganze Himmelswelt. Engel, Seraphim, Cherubim, Botenengel, 24 Älteste. Nebenbei gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die symbolisch gemeint sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es die wirklich gibt. Weil die Bibel spricht bei den 24 Ältesten nicht über ein Symbol. Es können Herrschaften und Throne sein in der ewigen Welt. Könnte sein. Ist aber auch egal. Diese ganze himmlische Welt, himmlischen Heerscharen sind also versammelt um den Thron Gottes und jetzt wird die wichtigste Frage gestellt. Man könnte so sagen, die Mutter aller Fragen. Die wichtigste Frage überhaupt über die Zukunft der Menschheit. Wer ist würdig? Welcher Nobelpreisträger? Wer ist der Beste? Wer ist würdig? Wer hat Vollmacht? Die Vollmacht. Wer bestimmt die Zukunft? Wem gehört die Zukunft? Wer hat das letzte Wort in der Weltgeschichte? Und jetzt, das muss ja atemberaubend gewesen sein, was Johannes da mitbekommt. Diese Frage wird an alle Anwesenden gestellt und Johannes sieht das und keiner wagt es hervorzutreten. Keiner. Und da sehen wir jetzt natürlich schon, wie großartig, unvergleichlich Jesus Christus ist. Als das Lamm Gottes. Neben seiner Einzigartigkeit verblasst alles andere. Es versinkt sogar in Bedeutungslosigkeit. Johannes sagt es, und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken und der Vers 4 ergänzt dann noch es zu lesen. Gut, man überliest das so und man liest das gerne und man ist auch fasziniert, aber das hat einen solchen Ausdruck, finde ich, dass niemand fähig ist, das Buch auch nur zu berühren. Niemand ist fähig, in das Buch auch nur einen Blick zu werfen, geschweige denn zu lesen, geschweige denn die Siegel zu öffnen. Niemand im Himmel. Es wird ja deutlich gesagt, weder im Himmel, also kein himmlisches Wesen, keine Cherubim, keiner der Ältesten, kein Erzengel, noch auf der Erde, kein noch so genialer Politiker, der jemals gelebt hätte oder lebt oder vielleicht leben wird, kein noch so politisches, geniales Geschick, vielleicht einer UNO oder einer EU, kein militärisches Heer, keine Intelligenz, kein Wissenschaftler, kein noch so famoser Nobelpreisträger. Niemand unter der Erde. Es gibt anscheinend doch Menschen unter der Erde. Oder Wesen unter der Erde. So. Vielleicht Hinweise auf dämonische Mächte. Auf jeden Fall wissen wir, es gibt Fürstentümer, Herrschaften in der ewigen Dimension. Das kann man sich ja kaum vorstellen und niemand, also weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, niemand ist würdig. Also wer hat die Zukunft in der Hand? Wer hat die Macht über die Apokalypse? Wem gehört die Endzeit und die damit verbundene Wiederaufrichtung der gefallenen Schöpfung? Denn wir dürfen eins nicht übersehen, das Brechen der Siegel, das in Empfang nehmen dieses Siegelbuches, ist der Anfang des ganzen weiteren Verlaufs der Apokalypse bis hin zur neuen Erde und neuen Himmel. Die Entsiegelung gibt den Ausschlag dafür. Nur Jesus, der zweite Adam, hat die Macht, ausgerechnet als Lamm Gottes, eine gefallene Welt vollkommen wieder zurückzuerobern und eine gefallene Schöpfung wiederherzustellen. indem es eines Tages einen neuen Himmel gibt und eine neue Erde. Für Johannes damals war das ein kurioser Moment, ein tragischer Moment, zunächst einmal, als er das so feststellen musste, niemand ist fähig. Und es heißt, und ich weinte sehr. Ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Vielleicht stellt uns diese Tatsache mit Vehemenz eben vor diese absolute Wahrheit, wie rettungslos verloren unsere Welt ist. Und wie rettungslos verloren die Zukunft dieser Welt wäre, wenn. Es ist buchstäblich zum Heulen, oder nicht? Kriegen wir die Tyrannei mit in der Welt, den Terrorismus, die Zunahme des Antisemitismus? Ich las dieser Tage einen Artikel, da heißt es, laut einer Statistik soll der Antisemitismus von 2013 auf 2014 um 38% zugenommen haben. Um 38%, das ist keine Klickerzahl, ja? Das sind fast 40%. Verderben, Ungerechtigkeit, die Sünden überborden, Schamlosigkeit. Und wir wissen auch, solange Israel nicht wiederhergestellt ist, wird unsere Welt nicht wiederhergestellt. Die Offenbarung stimmt in Einklang mit dem jüdischen Volk und dem jüdischen Staat. Israel muss wiederhergestellt werden. Erst dann wird auch die übrige Welt wiederhergestellt. Also dieser Johannes, der ist da also und er ist fassungslos als Apostel. Keiner ist würdig und er weint, er heult. In einem großen Betrieb mit vielen Maschinen, da war einmal ein Schild, groß aufgehängt, für alle lesbar. Wenn nichts mehr geht, beachten Sie die Anweisungen. Meine Frau hat jetzt neu da so einen Thermomix, kennen Sie, schon mal gehört? Das sind alles Frauenstimmen hier, die alle. Ja, muss man immer mal wieder auch in die Anweisungen gucken. Ne? Ich tue das meistens zu spät. Ich baue zuerst etwas zusammen und jedes Mal fehlt was. Und dann sagt meine Frau immer, hast du die Anweisung wieder nicht gelesen? Es hat mir zu lange gedauert. Wenn nichts mehr geht, beachten Sie die Anweisung. Das ist auch so eine Situation jetzt hier. Da geht nichts mehr. Wer ist würdig? Der ganze Himmel schweigt. Der Himmel, das ist, als wenn alle Engelwesen einen Schritt zurücktreten würden, wenn es um dieses Siegelbuch geht. Und Johannes weint. Und dann kommt die Anweisung, Gott sei Dank. Johannes 5, Offenbarung 5, Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, und um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Weine nicht. Sie können sich kaum vorstellen, wie mich dieses Wort ermutigt hat. Angesichts dieser Tatsache und der Wahrheit, dass unsere Welt keine Zukunft hätte, keine Chance hätte, in sich total verloren wäre, wenn sie dann sich selbst überlassen wäre. Und wie verloren eine Menschenseele ist, ohne Jesus Christus, alles zum Heulen. Und jetzt kommt diese erlösende Botschaft und die kommt auch heute an diesem Auffahrtstag, an diesem Himmelfahrttag zu uns und vielleicht auch für unser persönliches Leben. Ich weiß nicht, in welcher Situation Sie heute stecken. Weine nicht. Ich war dieser Tage so ermutigt, da kam Elia Maurice, unser ägyptischer Mitarbeiter, das ist so ein Orientaler, der hat so viele Beispiele und ist immer so ermutigend, dieser Mann. Und er sagte mir auch, Norbert, weißt du, ich finde das so wunderbar. Gott findet den verlorenen Sohn. Er geht nicht verloren. Er findet das verlorene Schaf. Er findet die verlorene Drachme oder den verlorenen Cent. Gott sucht und findet. Lassen Sie sich ermutigen. Vielleicht haben Sie einen verlorenen Sohn in Ihrer Familie oder eine verlorene Tochter. Vielleicht haben Sie einen verlorenen Job.
Gott ist da. Weine nicht. Zwei Wörter. Welch Inhalt. Der Löwe symbolisiert Königswürde, Königsmacht, Stärke. Es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Der kommt nicht aus einem Schweizer Kanton oder einem deutschen Bundesland. Der Löwe kommt aus dem Stamm Juda. Kein Wunder, dass der Antisemitismus zunimmt in der letzten Zeit. Wir sehen ja, in was er hineinsteuert, nämlich geradewegs in die Apokalypse, das letzte Buch der Bibel. Da war eine Demonstration. Und in dieser Demonstration schrie ein junger Mann, wie vehement, er schrie, ich hasse alle Juden. Und dann wurde er gefragt, wie viele Juden kennst du denn? Da sagt er, keinen. Ja, so paradox. So paradox. Hier werden wir mit einem Juden konfrontiert. Der Löwe, der König aller Könige, kommt aus dem Stamm Juda und er ist die Wurzel Davids. Das heißt, David hat seinen Ursprung in ihm. Jesus ist die Wurzel. Aus dieser Wurzel kommt David. Jesus ist aber auch der Spross. Ist ja wunderbar, nicht wahr? Das heißt, dass er in seiner Menschwerdung wiederum aus David kommt. Verstehen Sie? Kommen Sie mit? Jesus ist die Wurzel für das ganze Haus David und alle Verheißungen. Und er selber kommt als Spross, weil er ja Mensch wurde, kommt er aus dieser Wurzel oder aus diesem Zweig Davids. Ist wunderbar. Also, die Zukunft gehört einem Juden. Die Bibel sagt das nicht umsonst. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Ich sage es immer wieder. Der Mann, der zurückkommt, kommt als Jude zurück. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Als Sohn Davids wird er zurückkommen. Offenbarung Kapitel 22, 16. Ich bin die Wurzel Davids. Und als solcher kommt er zurück. Ja, und es geht dann weiter. Vers 6 und 7. Da sehen wir auf einmal das Lamm. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner, sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Ausgerechnet das Lamm, wie geschlachtet, tritt jetzt vor und nimmt das Buch der sieben Siegel aus der Hand Gottes. Und er entsiegelt es. Ein geschlachtetes Lamm, so. Sieht Johannes es da. Wie geschlachtet. Ist das ein Bild? Er ist der Löwe aus Juda, aber gesiegt hat er als das Lamm Gottes. Das ist die Weisheit Gottes. Im Tod, im Kreuz, in seiner Auferstehung. Er befindet sich in der Mitte des Thrones, lesen wir. Das heißt, er ist wesenseins mit Gott. Er ist eben auch Gott, Gott der Sohn. Und da gibt es Gott der Vater. Und wenn er sich in der Mitte des Thrones befindet, dann heißt er, das ist eine totale Identifikation mit Gott dem Vater. Und dann sehen wir ihn als Lamm. Und das finde ich auch so ergreifend für mich. Er, der aller Welt Sünde trug und für aller Welt gestorben ist, ihm gehört das Endgericht. Diese Welt wird nicht von einem Theoretiker gerichtet, vom grünen Tisch aus. Diese Welt wird gerichtet von dem Lamm Gottes, das alle Schuld und Gericht auf sich genommen hat. Es hat sieben Augen, sieben Geister Gottes, es hat sieben Hörner, seine Allmacht, Horn, Allmacht. Offenbarung 17, 14. Und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Hier wird jetzt also beides zusammengefasst. Löwe, Königswürde und das Lamm. Er ist eben beides. Das Lamm ist gleichsam der Herr aller Herren und der König aller Könige. Lassen Sie mich nur in zwei, drei Sätzen das vielleicht auch mal jetzt persönlich anwenden. Gleicht unser Leben manchmal nicht so einem versiegelten Buch. Wir haben keine Antworten. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir denken, wir sind abhängig von Schicksal, von Fügung, von Glück oder von Unglück. Wie sieht der morgige Tag aus? Wie geht's mit meiner Familie weiter? In meiner Ehe? Wie oft ist uns zum Heulen zumute? Weil wir ganz einfach verzweifelt sind. Da hat manch einer, tagsüber ist man stark und nachts heult man das Kopfkissen voll. Wie gut tut es, wenn da einer ist, der sagen kann und die Vollmacht dazu hat, weine nicht. Ich bin Herr über alles. Ich bin der Herr über alles. Ich habe auch dein Leben in meiner Hand. Zweiter Hauptpunkt. Das Lamm und die 144.000 versiegelten und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen des Vaters auf ihren Stirnen geschrieben und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel und so weiter. Ich las mal irgendwann den Satz, die trüben Zeiten sind Tunnel, nicht Bahnhof. Ja, verstanden? Die trüben Zeiten sind Tunnel, nicht Bahnhof. Es geht weiter. Und das sehen wir hier auch bei den 144.000 Versiegelten. In Offenbarung Kapitel 14. Was lesen wir, wer weiß es, was lesen wir in Offenbarung Kapitel 13? Über wen wird uns da berichtet? Über den Antichristen. Über den falschen Propheten, über den antichristlichen Weltherrscher und ihre Macht. Über das Bild, über das Mahlzeichen. Wie er gegen die Heiligen kämpft und die Heiligen sogar besiegt. Wie er alle Macht bekommt über Kaufen und Verkaufen, über die irdische Zukunft als solche, allerdings nur zeitbedingt. Und nach diesem teuflischen Kapitel 13, wenn ich das so sagen darf, in Anführungsstriche, sehen wir auf einmal das Licht am Ende des Tunnels von Offenbarung Kapitel 14. Nach der teuflischen Versiegelung der Menschheit, alle müssen das Mahlzeichen annehmen, sehen wir nun die Versiegelung derer, die mit Gott versiegelt sind, die 144.000, die schon in Offenbarung Kapitel 7 versiegelt wurden und bewahrt werden. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Mit diesem Berg Zion ist nicht das himmlische Jerusalem gemeint. Es gibt Ausleger, die sehen das so, die legen das so dar. Ich persönlich kann mich dem aber nicht so anschließen. Ich denke, hiermit ist wirklich der Berg Zion, Jerusalem gemeint. Hier auf dieser Erde, woran wird das deutlich? Das wird deutlich an dem Standort des Johannes, nämlich daran, wo er steht. Es heißt, ich hörte eine Stimme aus dem Himmel. Also wenn er eine Stimme aus dem Himmel hört, dann befand er sich allem Anschein nach auf der Erde, oder nicht? Sonst hätte er ja eine Stimme im Himmel gehört. Aber er hörte eine Stimme aus dem Himmel. Und das ist für mich dahingehend schlüssig, dass er jetzt wirklich sieht, Jerusalem, hier, unser Jerusalem, also in Jerusalem, ja, im Nahen Osten, den Berg Zion, die Zukunft dieses Landes, dieser Stadt, dieses Berges, die Wiederkunft des Lammes Gottes, des Messias und die 144.000, die zu ihm hin dann versammelt werden. Seine Wiederkunft ist ja mit ganz verschiedenen Ereignissen verbunden. Warum ist das so wichtig? Norbert, warum betonst du das so? Dass das irdische Zion jetzt ist mit den 144.000. Weil dadurch wird die zentrale Bedeutung der Zukunft Israels deutlich. Die Offenbarung ist auch das Buch der Wiederherstellung des jüdischen Volkes, des jüdischen Staates. Es geht also um den Berg im irdischen Zion. Es geht um den Messias, wie wir es gelesen haben in Apostelgeschichte Kapitel 1, der so wiederkommt, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Von wo aus ist er denn gen Himmel gefahren? Naja, wo kommt er denn wieder? Wie ist er denn gen Himmel gefahren? Als ein Jude. Die haben gesehen, hier, seine Mahlzeichen. Engel waren dabei. Zeugen, irdische Zeugen, die Jünger waren dabei. Wie kommt er denn wieder? Alle Augen werden ihn sehen. Ein Überrest wird wieder da sein. Er wird als Jude zurückkehren. Als wahrer Mensch ist er Jude. Als wahrer Gott ist er Gott. Und er kommt als wahrer Gott und als wahrer Mensch zurück. Das messianische Reich wird weitergeführt. Es wurde nur unterbrochen durchs Gemeindezeitalter. Und dann kommt er zurück. Also es geht um sein Königreich, das unbedingt aufgerichtet werden muss. Gott macht doch keine halben Sachen. Er gibt doch ein angefangenes Werk nicht einfach auf. Und er sagt, ja gut, jetzt hat Israel mich verworfen, jetzt lasse ich platschi, 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 alles fällt dahin. Alles, was ich Abraham, Isaak und Jakob und durch die Propheten gesagt habe, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Zacharia, jetzt haben wir die Gemeinde und alles erfüllt sich in der Gemeinde. Können Sie das glauben und damit zufrieden sein? Ja, ich nicht. Ich nicht. Ich glaube an einen Gott, der Wort hält. Es geht darum, dass Jerusalem zum Mittelpunkt der Welt wird. Die Prophetie kommt zur Enderfüllung, zur Vollendung. Und das Enthüllungsbuch, die Offenbarung, ist auch das Vollendungsbuch. Und mit ihm 144.000. Die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Das ist ja so ein gewaltiger Satz. Oh, wenn man so stille Zeit macht oder wie man das so nennt, ja, oder man sinnt über die Bibel und man kommt an so einem Vers, da können Sie eine halbe Stunde dran hängen bleiben. Da können Sie gefragt werden, wie viel hast du heute gelesen? Einen halben Vers. Und mit ihm. Sie trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn. Machen Sie sich darüber mal Gedanken, versuchen Sie mal darüber zu meditieren, also im guten Sinne, ja, im geistlichen Sinn. Hat mich vorher fasziniert, weine nicht, das war ja auch so ein Wort. Weine nicht, zwei Wörter. Und jetzt mit ihm. Sie sind einfach mit ihm und das heißt, darum sind sie durchgebracht worden. Mit ihm, dem Lamm Gottes, sind die 144.000 Israeliten, die ja schon in Offenbarung Kapitel 7 versiegelt wurden, aus jedem Stamm übrigens 12.000, ja, durch die große Trübsal gebracht worden. Durch das Kapitel 13 der Offenbarung, da steht es, 3,5 Jahre wird der Antichrist, 2 Zeiten, 1 Zeit und 1,5 Zeit, ja, wird der Antichrist regieren und gegen die Heiligen kämpfen und die Heiligen überwinden, über sie siegen, aber nicht über die 144.000. Warum nicht? Die tragen den Namen des Vaters, des Sohnes an ihren Stirn. Was bedeutet das? Sie sind nicht mit irgendwas versiegelt. Jetzt kriegen sie mal ein Siegel auf die Stirn. Die sind mit dem Namen Gottes versiegelt, das heißt mit Gott selbst. Sie sind mit Gott selbst versiegelt, das heißt, Gott verbirgt sich selbst für diese Menschen, die an seinen Sohn glauben und niemand wage es auch nur, Gott anzurühren, der die Versiegelung dieser 144.000 ist. Niemand, der an Jesus glaubt, wird von Gott jemals fallen gelassen. Und darum sind diese 144.000 nach der großen Trübsal, Offenbarung Kapitel 13, sie sind immer noch vollständig. Es sind immer noch 144.000. Warum? Weil sie mit ihm sind, mit Christus. Das heißt, Christus ist wiederum mit ihnen. Und deshalb sind sie versiegelt mit Gott selbst. Die drei Jungen im Feuerofen. Babylon. Ja, das ist alles nur eine Vorschattung. Babylon kommt ja wieder. Kommt ja in der Offenbarung wieder vor. Babylonische antichristliche Reich. Auch antichristlich, teuflisch schließt sich der Kreis am Ende. Auf einmal stehen wir wieder vor Babylon. Und da sind diese drei Jungen da, die Freunde Daniels, die sind im Feuerofen. Und der Nebukadnezar, der guckt da durch ein Guckloch. Und was sieht er? 4 Leute. Statt 3. Er wischt sich die Augen. Er ruft seine Bediensteten und sagt, was ist denn hier los? Sehe ich doch 4 Männer und der 4. gleicht einem Sohn der Götter. Er ist mit ihnen. Und so wird es auch in der großen Trübsal sein. Und da sind wir bei dem Punkt. so wie das Lamm und mit ihm 144.000 auf dem Zionsberg offenbar werden. Die werden ja mit ihm offenbar auf dem Berg Zion. So wird auch die Gemeinde zukünftig mit ihm in seiner Herrlichkeit offenbar werden. Und warum? Weil sie versiegelt sind. Sehen Sie, Kolosser 3, 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob das nur jetzt die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit betrifft, wenn er dann wiederkommt, sondern die ganze Offenbarung ist schon die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Sie verstehen, was ich meine? Und es kann durchaus sein, dass im Hintergrund dieser ganzen Offenbarung die Gemeinde Jesu unsichtbar schon mitwirkt. Sie ist nämlich vorher entrückt worden. Und sie ist ja sein Leib. Er ist das Haupt. Und das heißt ja, die Gemeinde wird den Kosmos richten, sagt der Korintherbrief. Wird die Welt richten, wird die Engel richten. Ja, das passiert doch alles schon in der Offenbarung. Nicht erst am jüngsten Tag. Ist für mich vielleicht auch ein Argument dafür zu sagen, könnt ihr mir gut vorstellen, dass die Entrückung vorher ist, ja? Und dass dann bei der Offenbarung, der Enthüllung des letzten Buches der Bibel, die Gemeinde eben im Hintergrund auch schon vorhanden ist. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall wird's herrlich. Und das, weil wir ja auch nach dem Epheserbrief und Korintherbrief, wer von ihnen glaubt an Jesus Christus? Wer von ihnen ist von Neuem geboren? Ja. Shalom. Sie sind ja alle versiegelt. Mit beziehungsweise durch den Heiligen Geist. Und darum bringt Gott sie auch durch. Nur darum. Nicht, weil sie so ein guter Christ sind, sondern weil sie aus Gnaden von Neuem geboren wurden. Und weil der Sohn Gottes in ihnen wohnt und mit ihnen ist und sie mit ihm. Ihr seid in mir, ich bin im Vater. Sie sind in gewisser Weise auch mit Gott versiegelt durch Gott. Gott ist der Garant, dass sie nicht mehr verloren gehen können. Gott ist der Garant, dass sie nicht aus der Hand Jesu und nicht aus der Hand des Vaters jemals durch irgendetwas gerissen werden können oder getrennt werden können. Weder durch etwas im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Sie sind versiegelt, um mit Jesus offenbart zu werden. Und das ist der Triumph unseres Herrn Jesus Christus. Da wird die ganze Gnade in seiner Vollkommenheit offenbar werden, dass er alle durchgebracht hat, die an seinem Sohn glauben. Und nun der letzte Punkt, das Lied Mose und das Lied des Lammes. Und wir lesen dazu aus Offenbarung Kapitel 15. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Also, wenn das die Himmelsscharen und die Volksmengen singen, Gott, du bist gerecht, du bist wahrhaftig. Was bilden wir uns manchmal als Menschen ein, wenn wir sagen, was ist das für ein Gott, der eine Welt so richtet? Und die Engelwelt, die ihn kennt, die sagt, nein, du bist gerecht. Absolut gerecht und wahrhaftig. Ich lese Ihnen etwas vor. Sie sangen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Es sind also zwei Lieder. Das Lied Mose und das Lied des Lammes. Und beide kommen hier in der Offenbarung vor, Offenbarung Kapitel 15. Und ich lese Ihnen mal einen Text. Hans-Ulrich Hoffmann erklärt, dass Luther, Martin Luther, den wir ja sehr schätzen, im Jahre 1543 in seinen deutschen Schriften so oft wie sonst nie in den 1530er Jahren und den 40er Jahren aus der Bibel zitiert hat. Ungewöhnlich ist jedoch, dass sich darunter, also in der Zeit, wo er ganz viel aus der Bibel zitiert hat, ungewöhnlich ist jedoch, dass sich darunter kein einziges Offenbarungszitat finden lässt. Diese auffällige Erscheinung lässt sich folgendermaßen erklären. 1543 ist das Jahr, wo er viel aus der Bibel zitiert, Luther, aber in der er auch diese antijüdischen Schriften hervorgebracht hat. Zum Beispiel von den Juden und ihren Lügen. Der Schreiber dieses Buches bemerkt dazu, dass die Offenbarung unter den neutestamentlichen Büchern besonders ungeeignet ist für Argumentationen gegen die Juden. Und vielleicht war das der Grund, dass Luther so wenig aus der Offenbarung zitiert hat, weil die wieder so jüdisch ist. Verstehen, ja? Kommen Sie mit? Das heißt mit anderen Worten, um das einfacher zu sagen, die Offenbarung ist unter anderem der Beweis, dass Gott für die Juden immer noch eine zentrale Rolle in seinem Plan zur Welterlösung reserviert hat. Wir sehen den Tempel wieder, wir sehen Jerusalem wieder, wir sehen zwei Zeugen in den Gassen Jerusalems auftreten. Wir haben es zu tun mit 144.000 versiegelten Juden aus 12 Stämmen Israels. Mit jüdischen Symbolen. Die Engelwelt wird wieder zitiert. Innerhalb der Gemeinde kommt das kaum vor. Jüdische Zahlen wieder. Gegenstände. Die Bundeslade. Der siebenarmige Leuchter. Alles wird wieder sichtbar. Und das finde ich so schön, dass die Offenbarung quasi als letztes Buch der Bibel damit schließt, ja, wenn ich das so sagen darf, mit dem Lied Mose und dem Lied des Lammes. Das bedeutet doch nichts anderes, dass sich in der Offenbarung quasi der Kreis wieder schließt. Das Lied Mose ist das erste Lied, das in der Bibel vorkommt. Wo steht es? 2. Mose, Kapitel 15. Sie sind durch das Passablut, durch das Blut des Passalammes erlöst, gerade aus Ägypten herausgezogen durchs Rote Meer. Und dann auf der anderen Seite angekommen, singen sie dieses wunderschöne Lied. Also das erste Lied der Bibel, das Lied Mose. Und jetzt das letzte Lied der Bibel, das Lied des Lammes. Finden in Kombination zueinander zusammen im letzten Buch der Bibel. Es beginnt mit Israel, es hört mit Israel auf. Das Zentrum ist natürlich der Messias, das Lamm. Nichts wird fallen gelassen, nichts wird aufgegeben. Auf Mose gründet sich das gesamte Alte Testament. Auf Jesus gründet sich das gesamte Neue Testament. Und für beides, Altes und Neues Testament, ist der Messias natürlich das Zentrum und das Fundament. Beide Lieder, Altes Testament, Neues Testament, bilden eine Einheit und werden in der Offenbarung vollendet. Und das wundert mich nicht, weil in dem ersten Lied der Bibel, dem Lied Mose, da klingen prophetische Dinge an. Stellen Sie sich mal vor, das war Mose, wann hat er gelebt? 1450 ungefähr, ja? Oder? Sagen wir mal so grob jetzt. 1450 vor Christus. 1400 vor Christus. König David 1000 vor Christus. Salomo dann 930, 950 vor Christus. Also sagen wir mal jetzt ganz grob, so 450 Jahre vor dem Tempelbau überhaupt, gerade aus Ägypten ausgezogen, sagt Mose hier, du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast, durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Ja, wie kann das Mose sehen? Zu welcher Wohnung deines Heiligtums bringst du sie? Du bringst sie durch diese Wüste, du bringst sie in das verheißene Land. Du wirst die Feinde besiegen und du wirst ihnen einen Tempel schenken und in diesem Tempel, da wird deine Herrlichkeit einziehen. Das sagt er 450 Jahre grob, 500 Jahre vor der Erfüllung. Und das hat sich ja dann bei dem Tempel Salomos auch buchstäblich so erfüllt. Aber dann geht Mose noch einen Schritt weiter. Und er sagt, und das ist Prophetie, finde ich, in Kraft, 2. Mose 15, 17, 18, du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Da gab es ja einen Unterbruch, nicht wahr? Jesus ist gekommen, ist verworfen worden. Aber wir wissen, er kommt auch wieder und es wird zu einem Tempel kommen in Israel. Und dann wird er sichtbar herrschen, immer und ewig. Also dieser Mose sieht die prophetische, in Anführungsstrichen, Naherwartung des ersten Kommens Jesu im Blick auch auf den ersten Tempel. Und er sieht darüber hinaus bis, ja man kann sagen, bis in die Offenbarung hinein, die Wiederkunft, die Rückkehr des Messias zu einem neuen Tempel und dass er dann herrschen wird, immer und ewig als König. Der Berg deines Erbteils, da haben wir es wieder. Das ist der Zionsberg, Jerusalem, Moria, ist alles das Gleiche. Paulus sagt das auch in Ergänzung, also wir sehen, viele Bibelstellen trifft das. Wenn der Herr wiederkommt, dann kommt er nach Zion zurück, das haben wir gesehen, die 144.000 Versiegelten auf dem Zionsberg. Und die Gottlosigkeit von Israels wird abgewandt. Also diese Lieder, und jetzt wird doch das nicht umsonst aufgegriffen in der Offenbarung. Dieses erste Lied des Mose, das hat doch Sinn und Zweck. Und da wird dieses erste Lied des Mose gesungen. Eben weil es so prophetische Kraft hat. Und weil jetzt alles in der Offenbarung zur Enderfüllung gekommen ist. So wie die Israeliten damals unter Mose und durch das Blut des Passahlammes ihre erste Trübsal überwanden in Ägypten. So haben die Überwinder des Tieres durch das Blut des Lammes Gottes die letzte große Trübsal überwunden. Und jetzt ist alles zum Abschluss gekommen. Und darum wird das Lied Mose nochmal gesungen und dann das Lied des Lammes, der triumphale Endbezug, zwei Lieder in Kombination. Und ich möchte zum Schluss kommen, aber dieser Abschnitt, Lied Mose, Lied des Lammes, diese beiden Namen, denkt man da nicht unwillkürlich an Johannes 1, 16, 17? Und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Durch Mose hat Gott Israel das Gesetz gegeben. Das war notwendig, das war heilig. Es war ein Lehrmeister auf Christus hin, aber es war für die Juden, so sagt es Jakobus in der Apostelgeschichte 15, ein unerträgliches Joch, das sie nicht zu tragen vermochten. Das war das Gesetz auch. Und dann kam Jesus. Und mit ihm die vollkommene Gnadenfülle. Es heißt ja, die Gnade und Wahrheit ist mit Jesus gekommen. Das heißt, in über Jesus, das Lamm Gottes, die Gnade, zeigt sich Gott, wie er wirklich ist. Ein Gott der vollkommenen Gnade und der Barmherzigkeit, der Liebe. Können wir uns glücklich schätzen, dass wir diese Gnade erlebt haben, hier Galater 3. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Haben Sie es verstanden? Alle, die das Gesetz so lieben. Ein unreligiöser Mann fragte einmal einen Rabbi, warum hat Gott einen Dornbusch auserwählt, um daraus mit Mose zu reden? Und darauf antwortete der Rabbi, hätte Gott einen Johannesbrotbaum oder einen Maulbeerbaum gewählt, so würdest du doch die gleiche Frage gestellt haben. Aber ich will dir trotzdem Antwort geben. Gott nahm den ärmlichen, stacheligen, kleinen Dornbusch, um uns zu zeigen, dass es keinen Ort auf der Erde gibt, an dem Gott nicht gegenwärtig und mächtig ist. Noch nicht einmal einen Dornbusch. Also das bedeutet, im Leben von Mose sehen wir schon die Gnade. Obwohl er der Gesetzesbringer war. Er selber war ja ein Totschläger, ein Mörder. Und er wird zum Führer des Volkes. Jesus war der Führer, der Meister, der Rabbi. Und er wird behandelt wie ein Mörder. Das kann man nur erklären mit Gnade. Ich wünsche mir das so sehr, würde uns doch nur die Gnade Gottes das, was sie wirklich bedeutet. Denn wir können dermaßen gesetzlich sein, dermaßen arrogant, Christen können sich dermaßen fies gegenseitig in die Pfanne hauen, zynisch, taktlos, respektlos. Da denke ich manchmal, also in der Feuerwehr geht man anders miteinander um, in der Freiwilligen Feuerwehr. Wirklich. Gnade. Und reden Sie bloß nicht zu viel von Gnade. Gnade ist kein Deckmantel zur Sünde, das wissen wir. Gnade ist der größte Ansporn, in der Heiligung weiterzumachen, im Gehorsam, in der Liebe, Jesus Christus zu lieben und sein Wort. Noch zwei Geschichten und dann Schluss. Ein Pfarrer hat einen Mann zu beerdigen, der über 60 Jahre keine Kirche mehr betreten hatte. Von den Angehörigen erfährt er eine traurige Geschichte. Der Mann war einst eins von vielen Kindern einer armen Familie, die mit Mühe und Not die Kinder durchbrachten. Als 10-Jähriger wurde der Junge zum Gottesdienst eingeladen. Zum ersten Mal in seinem Leben hörte er biblische Geschichten, fröhliche Glaubenslieder. Er sang begeistert mit und hörte gebannt auf die Erzählungen von Jesus. Nach dem Gottesdienst nahm ihn die Leiterin beiseite und sagte ihm: Junge, komm bitte mit diesen zerrissenen Alltagskleidern nicht wieder. Wir sind doch hier im Hause Gottes. Der Junge blickte verschämt an seinen geflickten Sachen herunter, auf seine nackten, dreckigen Füße und antwortete leise: Nie wieder will ich es tun. Nie wieder. Und das hat er 60 Jahre durchgehalten. Ich habe in Deutschland auf einer Konferenz einen lieben Pastor, einen Amerikaner, kennengelernt. Ein wunderbarer Christ mit einer richtig fröhlichen Ausstrahlung. Und wir haben uns dann sehr unterhalten beim Essen auch. Und er kommt väterlicherseits, ist er indianischer Herkunft, also von den Apachen. Und ist deshalb in sehr okkulten Verhältnissen aufgewachsen und sogar in einer Gang gewesen nachher. Sein Vater ist erschossen worden vor seinen Augen. Er selber ist auch fast erschossen worden. Und zum Glauben ist er gekommen durch einen Pastor in den 70er, 80er Jahre. Durch einen Pastor in Amerika, der seinerzeit mit Hingabe eine Last bekam für die sogenannten Hippies. Er hat die da am Strand gesehen, verwahrlost und mit ihrem Marihuana und so weiter und so fort. Und dann hat er so eine Last bekommen und sich um die gekümmert, die evangelisiert, mit in die Gottesdienste in seine Gemeinde genommen. Und ganz viele sind zum Glauben gekommen. Unter anderem eben auch dieser Pastor. Und dann gab es eine Gemeindebibelschule und da sind sie gewachsen und da ist er Pastor geworden. Ja, alles durch diesen Mann. Aber viele Christen nahmen Anstoß daran, dass er sich so um diese Hippies gekümmert hat, weil vor dem Gottesdienst standen die noch draußen auf dem Parkplatz und waren dann noch am Rumpaffen und am Schäkern und so. Und nachher kamen die so, wie sie waren und gestunken kamen sie in den Gottesdienst. Und dann viele sagten, das geht doch nicht, das können wir doch nicht machen. Und eines Tages, dann kam auch so ein Hippie, der kam da, ich glaube barfuß, mit dreckigen Füßen und Klamotten, kam da in den Gottesdienst. Und dann einige der Christen haben sich so aufgeregt und haben gesagt, er macht unseren ganzen Teppich hier schmutzig, den müssen wir rausschmeißen, das geht doch so nicht weiter. Und da antwortete der Pastor und sagt, nein, wir schmeißen nicht den Mann raus, wir schmeißen den Teppich raus. Und das soll der gemacht haben. Also der hatte offensichtlich auch Autorität. Das Gesetz ist durch Mose gekommen. Die Gnade und Wahrheit. Nicht, dass das Gesetz unwahr wäre, nein, auf keinen Fall. Aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da sehen wir Gott, was er will, auch was er mit dem Gesetz vorgehabt hat, nämlich die Gnade zu bringen in Christus Jesus. Und darum sehen wir das Lamm Gottes im letzten Buch der Bibel als Abschluss, weil das, was er getan hat als geschlachtetes Lamm, bleibt ewig gültig. Es wäre schön, wenn wir uns ganz neu von dieser Gnade beherrschen lassen. Amen.